Alle recht herzlich begrüßen. Wir haben heute ein wichtiges Thema, das uns persönlich und selbst angeht. Ich möchte mit einem Gebet beginnen. Gütiger Gott aus dem Messbuch der Kirche, du hast uns durch deinen Sohn erlöst und als deine geliebten Kinder angenommen. Sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben, und schenk ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. In diesem Gebet, was aus dem Messbuch stammt, kommt eigentlich alles vor, was wichtig ist für den heutigen Einkehrtag. Dass Gott gütig ist, dass seine Güte über uns aufstrahlt, über jeden Menschen. Die Güte und die Menschenfreundlichkeit Gottes. Und dann im zweiten Vers, du hast uns durch deinen Sohn erlöst. Wir sind bereits durch Jesus Christus erlöst. Wir brauchen uns nicht selber erlösen. Wir brauchen uns nicht selber so fromm verrenken und verbiegen, dass wir, weil wir alles selber machen müssen. Weil ich, da habe ich einen schönen Vers gefunden, oder manchmal sagen Leute mir im Gespräch, und deswegen mache ich diesen Tag, Herr Pfarrer, ich mag mich eigentlich selber nicht. Ich mag mich eigentlich selber nicht. Und das sind keine Einzelfälle. Ich habe vor einiger Zeit eine Frau angerufen und mich entschuldigt. Auch das ist ein wichtiger Aspekt im Leben. Obwohl ich gar nicht wusste, was ich angerichtet habe, weil diese Frau davongelaufen ist. Und ich ging zu meinem damaligen geistlichen Begleiter, und das ist auch ein wichtiger Aspekt. Auch als Priester brauche ich einen geistlichen Begleiter. Und jeder braucht einen geistlichen Begleiter. Und dann habe ich gesagt, was soll ich tun? Zwei Frauen sind mich angeflogen, haben herumgeschrien und davongerannt. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Bis damals halt. Ich weiß es auch bis heute nicht, warum. Das ist egal. Das ist mir auch wurscht. Ich will frei sein. Und dann hat er gesagt, entschuldige dich halt bei den beiden. Und ich habe gesagt, wie soll ich denn das machen? Die ist so weit weg. Und dann ruf sie an. Und ich hoffe, das wäre nicht drauf kommen. Und ich rufe die eine Dame an und sage, ich möchte mich entschuldigen an diesem Tag. Was hat sie darauf geantwortet? Ich weiß eh, ich mag mich selber nicht, und mit Selbsthass und Beschuldigung geantwortet. Aber ich war frei. Ich weiß bis heute nicht. Die Dame kommt auch hier und da zum Gottesdienst. Sie ist nicht unter uns, sonst hätte man es nicht zu sagen getraut. Dann eine andere Frau, die mich auch in derselben Zeit angeflogen ist. Beide sehr hilfsbereit. Verstehen Sie, nicht irgendwer Fremder, sondern sehr bereit zu helfen. Also ich will da niemand schlecht machen. Nur ich habe nicht verstanden, warum das gekommen ist. Und die zweite Frau rufe ich dann an und sage, Herr Pfarrer, Sie entschuldigen sich. Sowieso. Was wollte ich damit sagen? Ich habe eine schöne Definition gefunden von Mark Twain. Die schlimmste Einsamkeit besteht darin, sich selbst nicht leiden zu können. Die schlimmste Einsamkeit besteht darin, sich selbst nicht leiden zu können. Ich mag mich nicht, ich bin mit mir nicht zufrieden, ich bin zwider mit mir. Ich habe vorher das kann ich nicht annehmen. Oder das passt mir nicht bei mir. Und ich habe meinen Einkehrtag gehalten mit Thomas Paul am Sonntagsberg. Und da habe ich auch über die Selbstannahme gesprochen. Und Sie wissen ja, die Frauen, aber jetzt muss man so sagen, auch die Herren, tun sich gern Farbe. Manche weiße Menschen oder ich weiß nicht, was man alles da machen kann, um das Haar zu verändern, weil ich nicht zu mir stehe. Brauche ich viel Farbe und auch viel Farbe da, viel Farbe rot da, auch schon die Männer. Und Rouge da und so weiter. Was ist der Grundausdruck, warum sich die Frauen so viel die Haare färben? Man kann sagen, sie wollen sich schön machen, oder man könnte auch sagen, sie haben ihre Schönheit noch nicht erkannt und nicht angenommen. Was Gott schafft, ist schön. Ich bin eigentlich mit mir nicht zufrieden. Und das kann dann so weit gehen, dass ich da herum operieren lasse und ich weiß nicht, die Falten straffen und Botox spritzen. Ich bin nicht zufrieden mit mir, mit meinem Gesicht, so wie Gott mich mir gegeben hat. Und diese Unzufriedenheit hat auch mich betroffen. Nicht, dass ich glaube, ich war in meinem Leben auch mit manchen und bin bis heute noch nicht mit manchen im Frieden. Mit meinen Schwächen und das, was mir nicht so passt. Aber, jetzt kommt das große Aber. Und ich habe einmal, und jetzt sage ich das noch, eine halbe Beraterausbildung gemacht, bevor ich zur Priester geweiht wurde. Die musste ich dann abbrechen, weil die war immer am Wochenende und in der Kaplanszeit durfte ich mir am Wochenende nicht freinehmen. Aber irgendwie musste ich mich doch entscheiden, entweder Priester oder bist du mehr Berater oder Therapeut. Und dann habe ich mich fürs Priestertum entschieden. Und das war mir wichtiger als diese Ausbildung, obwohl mir der Bischof das damals versprochen hat. Und da war ein Wochenende, wo es in der Logotherapie Existenzanalyse um die Selbstannahme ging. Dass das sehr wichtig ist für unser Leben. Allein psychologisch und philosophisch haben wir das damals angeschaut. Und das hat mir so viel geholfen, dass ich einen inneren Durchbruch erlebt habe. Einen inneren Durchbruch und ein Stück Befreiung. Einen inneren Durchbruch und ein Stück Befreiung. Und deswegen habe ich dieses Thema öfter auch vorgetragen. Wenn wir weiter im Gebet schauen, und du hast uns als deine geliebten Kinder angenommen. Gott hat uns angenommen als seine geliebten Kinder. Nicht als Stiefkinder, nicht als Freundel, nicht als Ausgenützte, nicht als Betrogene, sondern als geliebte Kinder angenommen. Und das zu erkennen, ist wichtig. Wenn ich mich nicht annehme, das war damals die Zusammenfassung dieses psychologischen oder philosophischen Seminarwochenendes, wenn ich mich nicht annehme, so wie ich bin, kann ich nicht wachsen. Werde ich nicht gestaltungsfähig in meinem Leben? Bleibe ich stehen? Und dieses Stehenbleiben kann dann so weit gehen, bis in die Verzweiflung, bis in die Verlorenheit, bis in die äußerste Verlorenheit, bis in den Suizid. Viele Suizidfälle berufen auf diesen Mangel an Selbstannahme, Selbstliebe, Selbstakzeptanz. Mein Leben ist nur ähnlich. Hat mich einmal jemand angerufen, ein Herr, jetzt bin ich am Ende. Ich sage, warum sind Sie am Ende? Ich muss operieren gehen, ich habe den Posten verloren, weil ich krank bin mit meinem Knie. Die Freundin hat mich auch rausgeworfen. Zuerst die Frau, ich bin am Ende. Für 3 Kinder muss ich Alimente zahlen, ich bin am Ende. Und dann habe ich nur vorsichtig die Frage gestellt, warum werden sie immer weggeschickt? Aber damit hat er sich noch nicht beschäftigt. Wenn ich mich nicht annehme und nicht erkenne, wer ich bin, dann bin ich schnell am Ende. Warum? Dann sehe ich dieses Leben nur wie ein nicht festgestelltes Tier, das sich einfach entwickelt, einen Rahmen hat, oder wie ein Mängelwesen, wie es Gehlen sagt. Und da sind wir zu aus, dann ist es Ende. Der Pfarrer, dann ist Ende. Und wann Ende ist, bestimme ich. Absolutistisch. Das bestimme ich. Ich bin mir selber mein Herr und mein Gott. Ich kenne Gott nicht. Ja, ich kenne ihn vielleicht schon. Ich weiß, dass es ihn vielleicht gibt. Aber kennen und erfahren habe ich ihn noch nicht. Der Mensch, der nur in diese schlimmste Einsamkeit gefangen ist, kann sich nicht einmal selber leiden. Und ich sage dann oft in der Beichte, ja, wenn sie sich nicht mal selber lieben können, wer soll sie dann lieben? Wer von ihren Nächsten soll sie lieben, wenn sie sich nicht selber lieben? Wer? Wer? Natürlich, Gott liebt uns immer, aber das begreift ja der Mensch in der Endlichkeit nicht. Ich mag mich selber nicht. Und das ist schlimm. Warum ist das schlimm? Wenn wir weiter auf dieses Tagesgebet schauen. Wir bitten Gott, sieh voll Güte auf alle, die an Christus glauben. Was heißt denn an Christus glauben? Das ist das nächste Thema. Herr Pfarrer, ich glaube nur an mich und an das, was ich sehe und greifen kann, ans andere glaube ich nicht. Das können Sie mir nicht beweisen. Wenn ich sterbe, dann ist es aus. Punkt. Aus. Der Mensch weiß nicht, woher er kommt, und er weiß nicht, wohin er geht. Warum weiß er nicht, woher er kommt und wohin er geht? Weil er nur auf die Endlichkeit seines Lebens, seines Daseins schaut. Was bringt mir das? Ich brauche eine Freundin, ich brauche eine Wohnung und ich brauche einen guten Job, ich brauche genug Geld und das ist mein Leben und Erfolg. Wenn das nicht eintritt, vom Mann her gesehen, dann ist mein Leben zu Ende. Das Leben, wie er es versteht, was ich brauche, aus der Bedürftigkeit heraus, aus der Armut, aus seiner Armut heraus. Und das stimmt ja. Einerseits sind wir, und ich erinnere mich, glaube ich, war die Katharina von Siena, wie Gott sie gefragt hat, weißt du, wer ich bin und wer du bist. Gott sagt von sich, ich bin, der ist und du bist nicht, nicht nichts. Ich bin, der ist, hat er zu ihr gesagt, und du bist nicht. Nicht nichts. Nicht. Das heißt, ich bin mir von Gott gegeben, ich habe Teil an seinem Sein, an seinem ewigen Sein, durch die Taufe. Durch die Taufe bekomme ich ewiges Leben, oder? Göttliches Leben. Und wenn ich, und weiter beten wir und schenke uns die wahre Freiheit, und wenn ich nicht glaube, dass Gott voll Güte auf mich schaut, wie es in diesem Gebet heißt, dann glaube ich auch nicht, dass es einen liebenden Gott gibt. Der ist ein Kontrolleur, der missgönnt mir das Leben. Der ist wie ein Apotheker, der wiegt ab genau das Gute und das Böse, habe ich auch einmal geglaubt. Und dann habe ich nach einem Seminar erfahren, in der Stille beim Nachhausegehen, so um die 30 war ich damals, ich bin nicht gerecht, sagte mir ins Herz. Ich bin nicht gerecht. Natürlich muss man das im Kontext verstehen, was ich unter Gerechtigkeit verstanden habe. Dass ich das Recht und das Unrecht in einer Waage hält, dass das in dieser Weise gerecht. Ich bin nicht gerecht. Und so hat er meine Selbstsicherheit erschüttert. Und ich habe ihn dann gefragt, was bist du dann, wenn du nicht gerecht bist? Es ist innen, es waren keine Stimmen, das kann man nicht beschreiben, das ist innerlich abgelaufen. Im Winter kam ich noch rein in der Stille, bin eine halbe Stunde zu Fuß nach Hause gegangen. Ich bin barmherzig. Ich bin nicht gerecht, ich bin barmherzig. Weil wenn Gott so gerecht wäre, sage ich heute, wie meine Gerechtigkeit ist, dann wäre das eine Katastrophe, es könnte kein Mensch gerettet werden. Oder? Es könnte kein Mensch nach meiner Gerechtigkeit gerettet werden. Es geht um Gottes Gerechtigkeit, um Gottes Güte und um Gottes Erbarmen, die er mit uns Menschen hat. Schenk ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Was meint denn das, das ewige Erbe? Ich bin Kind Gottes. Ganz hinten ist auch noch Platz, da draußen, wenn wir jetzt die Tür aufmachen. Ich nehme es noch vor. Wie in der Kirche, alle wollen ganz nach hinten. Ich beiße nicht und bin auch nicht giftig. Schenk ihnen das ewige Erbe. Also mein Leben ist ein Geschenk. Ich gebe mir nicht selber das Leben, oder haben sie sich das Leben gegeben? Haben sie sich geschöpft, geschaffen, designed, sagt man heute, haben sie ihr Leben selber geschaffen? Wenn sie das gemacht haben, dann steht, fällt mir da ein, auf einen Grabstein, habe ich irgendwo gelesen, die Arbeit war sein Leben. Und ich habe mir gedacht, ich habe einen Innenschock gekriegt, der arme Mensch, der ist am Grabstein, die Arbeit war sein Leben. Er hat sich selber geschaffen. Also ich arbeite auch gern, aber mein Leben muss es nicht sein. Leben ist mehr als die Arbeit. Und im Nationalsozialismus haben sie uns verkündigt, die Arbeit macht frei. Die Arbeit macht nicht frei. Gott macht uns frei. Und diese, ich versuche so ein bisschen in diesem Einführungsvortrag zu erklären, worum es denn geht, bei der Selbstannahme. Die Arbeit macht mich nicht frei. Was hätte meine Schwester tun sollen, die schwer behindert war? Die war freier wie ich emotional. Sie konnte nicht arbeiten. Und sie war trotzdem freier als ich, der ich arbeiten konnte. Verstehen Sie das, was frei macht? Wenn wir nochmal das Gebet beten, damit wir es kurz zusammenfassen, worum es bei diesem Einführungsvortrag geht. Gütiger Gott, das heißt nicht gestrenger Gott. Habe ich nicht da gelesen beim Tagesgebet. Du hast uns durch deinen Sohn erlöst. Gott, der Vater, hat uns erlöst. Ich brauche mich nicht selber erlösen und befreien durch viele brave Haltungen oder gut sein oder besonders stromlinienförmig schief sein und fromm sein. Nein. Ich erlöse mich nicht selbst. Gott erlöst mich. Das ist eine Freiheit. Mein Leben ist am Ende. Ich weiß nicht. Da kommt kein Gott vor. Ich bin am Ende meines irdischen Wissens. Da kommt noch keine Liebe vor, kein Leben, kein Gott. Das führt uns ins Nichts. In die Nichtigkeit des Daseins. Der Philosoph sagt, in das nichtende Nichts, Heidegger, ins Nichts, in die Leere. Nicht mit EH, sondern 2E, in die innere Lebenslehre. Und hast uns als deine geliebten Kinder angenommen. Also Gott hat mich immer angenommen, immer, immer geliebt. Denn aus Liebe kam ich ins Dasein, aus Liebe wurde ich geschaffen, als sein Ebenbild. Nicht des Affen, sondern Ebenbild Gottes. Verstehen Sie? Wir sind in der Würde als Ebenbild Gottes geschaffen. Wir werden das noch genau biblisch anschauen. Und noch einmal, sieh voll Güte auf alle. Da steht nicht drin, Gott schaut voll Bosheit auf uns alle und welche Sünden könnten noch irgendwo verborgen sein und er mag mich nicht, weil ich sündige, dann kann er niemand mögen, weil alle sündigen. Ist ja wahr, oder? Weißt du, wo die Leute das herhaben? Gott mag mich nicht. Wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu berufen, ja, da sind wir doch alle inkludiert. Gott mag mich nicht. Ich weiß nicht, woher sie das lesen. Ich finde keine Stelle in der Bibel, dass Gott mich nicht mag. Und deswegen auch keine Rechtfertigung, dass ich mich nicht mag. Das haben wir von woanders her. Das ist eine Verdrehung unseres Menschseins. Das kommt von, nicht von Gott, vom Bösen. Verdrehung unseres Menschseins kommt vom Bösen. Ich fahre so in die Ortschaft und da sehe ich Wahlplakate. Große Plakate mit wenig Inhalt. Viele Gesichter, aber wenig Inhalt. Und auf einem dieser Plakate steht Menschlichkeit. Menschlichkeit. Ja, was ist denn das, Menschlichkeit? Wer sagt mir, dass ich menschlich bin? Wer? Bestimme ich, was menschlich ist? Oder bestimmt Gott, was Menschsein heißt? Wir sind menschlich. Was sind alle anderen unmenschlich? Sind wir nur wir Menschen, weil wir menschlich sind? Was sagt das? Das ist ein nichtssagendes Plakat, das mich aufregt. Das mich aufregt, ich sage es ehrlich. Solche dumme, und es sind mehrere Plakate, ich will da jetzt nicht eingehen auf die Dummheit, wie die Leute uns beeinflussen wollen. Sie vergütern auf alle, die an Christus glauben und schenken ihnen die wahre Freiheit und das ewige Erbe. Jetzt werde ich einmal sagen, was so ein Manager sagt, wie man selbst einen Namen lernen kann. Das ausgedruckt, was so wichtig ist. Das ist für Geschäftsleute. Jetzt habe ich die Definition verloren. Was für Menschsein wichtig ist, da habe ich es. Er sagt, wie schwer es fällt es vielen, sich anzunehmen. Das ist eine alte Weisheit, auch menschlich. Er macht da Seminare für Karrierebibel, die Karriere machen wollen, wie gutes Leben gelingt. Und ihr eigener Freund zu sein, sich selbst lieben, so wie man ist. Das ist ja richtig. Wenn ich mich selbst annehme, nehme ich mich an, so wie ich bin. Das stimmt. Man kann auch von den Managern was lernen und von denen, die trainieren. Mit allen Unzulänglichkeiten, Macken und Marotten annehmen. Ist auch wichtig. Jeder hat jetzt einen Vogel und bei jedem schaut er anders aus. Es muss nicht immer der Heilige Geist sein, was es uns hervorquillt. Dabei ist die Selbstannahme sehr wichtig für uns, für Beziehungen, für beruflichen Erfolg, für unser Glück. Darum geht es. Ich soll mich selbst annehmen, damit ich Glück und Erfolg habe, damit ich erfolgreich tätig bin, damit mein Potenzial von der Wirtschaft gut ausgenutzt werden kann. Die Arbeit war sein Leben, Grabstein. Da gehe ich nicht mehr mit. Nur wer sich selbst anliebt und liebt mit allen Schwächen, ist auch fähig, andere zu lieben und zu respektieren mit ihren Schwächen. Das stimmt auch. Das habe ich auch gelernt beim Selbstannahmeseminar. Es waren keine gläubigen Christen. Vielleicht waren ein paar drunter, aber erst durch den Frieden mit sich selbst kann so etwas wie Zufriedenheit und Souveränität entstehen. Das stimmt teilweise. Wann bin ich mit mir zufrieden? Im Frieden. Ich kenne viele erfolgreiche Leute, die sind mit sich selbst nicht im Frieden. Ich kenne viele reiche Leute, die sind nicht unbedingt mit sich, sind sehr selbstbewusst und Richtung Egozentrik. Sie verstehen gut zu wirtschaften, aber im Frieden zu sein, das ist ein anderes Kapitel. Ich bin dann im Frieden, wenn ich im Frieden Gottes bin. Das sagen uns schon die Juden, Shalom ist der ganzheitliche Frieden, den nur Gott schenken kann. Und da kann ich 10 Krankheiten haben, kann zufrieden sein mit mir. Und wenn ich nur zufrieden bin, dass ich nur diese 10 Krankheiten habe und sie mein Leben nicht behindern. Verstehen Sie? Wenn ich meine Krankheiten annehme, und die kommen halt mit dem Alter, kommen gewisse Krankheiten. der Blutdruck steigt und spielt verrückt, einmal oben, einmal unten, habe ich vor kurzem immer gesagt. Er ist nicht einstellbar, haben die Ärzte gesagt. Von 80 bis 180 tagsüber. Was kann man da machen? Die Medikamente, da gibt es keine Medikamente, es hilft nicht bei ihr. Trotzdem zufrieden sein. Verstehen Sie? Wie kommt mein Blutdruck in Ordnung? Indem ich einmal annehme, die Situation, die ist ja geworden. Ihr Blutdruck hat ja nicht das Baby schon nicht gestimmt, sondern durch verschiedene Leiden, durch verschiedene Verletzungen, Verwundungen werde ich. Und wenn ich all das nicht annehme, anschaue und verdränge, dann steigt mein Blutdruck. Der Blutdruck ist ein Zeichen, dass ich noch nicht in der richtigen Ordnung bin. Man kann getrost sein, wie ich. Ich habe einen erhöhten Blutdruck, den kann man leicht beherrschen, wenn man einen guten Arzt hat. Aber dieser Blutdruck bringt mich nicht in Unordnung, in Unfrieden, weil ich bin nicht der Blutdruck. Das ist eine Eigenschaft in meinem Leben. Und glauben Sie ja nicht, Sie sterben durch die Krankheit. Manche glauben das immer noch, sie sterben durch Krankheiten. Man kann auch gesund sterben aus Altersschwäche. Ich sterbe dann, wenn es der Herr bestimmt. Das gilt auch für schwere Erkrankungen. Das gilt sogar für Krebserkrankungen. Da geraten manche in Panik, weil sie Krebs haben. Ja, das ist gefährlich. Aber wenn man dann länger spricht, ich habe vor kurzem mit der Mutter eines Sohnes gesprochen, vor einigen Monaten. Mein Sohn hat Krebs. Nur ein Krebs. Ein Stadium. Alles verkrebst. Knochen brechen schon ein. Und er hätte damals, war ich irgendwo in Österreich und zu mir kommen sollen, aber ist dann auf Urlaub gefahren. Er wollte noch einmal das Meer sehen. Die Ärzte haben so hingespritzt und bearbeitet, dass das noch geht. Die Mutter kam zu mir und sagte mir ihre Not. Und dann sagt sie, mein Sohn wird mit etwas nicht fertig. Es war eine schwere Sünde, ich möchte das jetzt nicht erklären. Es ging um Abtreibung. Mit dem wird er nicht fertig, ist am Ende seines Lebens. Wenn wir hier nicht in Gottes Ordnung zurückkehren, können wir sterben durch Unvergeblichkeit, Unversöhntheit. Wir können sterben. Aber nicht, weil der Krebs so grausam und so zerstörend ist, sondern weil durch die Sünde meine Immunkräfte geschwächt werden. Wenn ich mich mit etwas beschäftige in mir, mich etwas belastet und eine Abtreibung belastet, ich möchte jetzt nicht einen kausalen Zusammenhang unbedingt mit dem Krebs herstellen, kann auch andere Gründe haben. Das heißt, wenn ich unversöhnt bin, kann ich auch meine Krankheit nicht annehmen und kann ich auch meine Krankheit nicht gestalten. Ich bin ihr ohnmächtig ausgeliefert. Ich möchte dann im zweiten Vortrag noch genauer über die Versöhnung eingehen, weil die so wichtig ist für unser. Wenn ich mit mir nicht im Frieden und versöhnt bin, kann ich mich nicht annehmen, wie ich bin. Ich habe ständig was daran auszusetzen. Und was machen wir da in der Regel? Wir bereinigen das nicht vor Gott, wie diese Abtreibung. Es belastet uns. Und jede Belastung schwächt unsere Immunabwehr. Jede Belastung schwächt unsere Immunabwehr, unsere Stärke, dass der Körper diese Krankheit besiegen kann. Also ich gehöre Gott, haben wir gesungen. Nicht mein Bauch gehört mir, wenn ich schon bei diesem Thema bin, diesem unangenehmen Thema, der Bauch gehört nicht dir. Dass gewisse Personen behaupten, mein Bauch gehört mir, du hast ihn nicht gemacht, das gehört auch nicht dir. Oder? Das Kind hast du nicht gemacht und designt, sonst hat dir Gott geschenkt. Also gehört es nicht dir. Es gehört Gott. Deine Kinder gehören nicht dir. Das glauben viele. Das sind meine Kinder. Sie gehören Gott. Er hat sie dir geschenkt, dir anvertraut, dass du sie eine Weile begleitest durch dein Leben, durch dein Vorbild, durch deine liebende Zuwendung. Aber dir gehört das Kind nicht. Spätestens erfährst du das dann in der Pubertät, wenn du bis dahin noch nicht munter geworden bist. Es entwickelt sein eigenes Selbst langsam, seine Person. Und diese Ablösung von den Eltern, dieses Loslassen, geschieht oft mit viel Krampf und Auseinandersetzung. Wissen Sie, Herr Pfarrer, mein Kind ist so grauslich zu mir. Was der alles zu mir sagt, was ich da aushalten muss. Das Kind sagt nur das, was es von dir gesehen hat oder von anderen gehört hat. Du musst dich als Mutter und Vater mit deinem Kind auseinandersetzen. Es muss sich loslösen. Es muss selbstständig werden. Sonst wird es nicht frei. Und je fester du es, dieses dein Kind, als dein Besitz siehst und festhältst, bei manchen merke ich, und hier wieder ein Beispiel, es war ein junger Mann bei mir, irgendwoher aus Deutschland, und ich habe gesagt, wir werden ein paar Tage arbeiten, und dann so kannst du mit deinen Eltern wieder zurückfahren. Und die Eltern waren nur in Datzmannsdorf. Also hier ist Hartberg, Datzmannsdorf ist ein Katzensprung. So ein bisschen zur Erholung, damit der Sohn, ich mit dem Sohn arbeiten kann. Und dann habe ich gesehen, wie die sich verabschiedet haben. Ich habe geglaubt, es stirbt jemand. Das war eine Verabschiedungszeremonie, als der Tod einbricht. Weil die, als erwachsener Sohn, weil die Eltern ein paar Kilometer weiter wohnen. Was heißt das? Wie ich das angeschaut habe, der pickt als 25-Jähriger noch an seinen Eltern wie ein kleines Kind mit 3 Jahren. Verstehen Sie, was das heißt? Er hat sich selber noch nicht als eigenes Selbst angenommen und ist dann auch psychisch krank geworden. Psychisch krank geworden. Und er lässt sich nicht helfen, er ruft öfter an. Ich kann sagen, was ich will. Er wandert von einer Tagesklinik in die andere. Aber das Problem ist nicht gelöst. Am liebsten bin ich zu Hause, hat er mir gesagt, bei meinen Eltern. Da fühle ich mich geborgen. Ja, aber irgendwann muss ich ja erwachsen werden. Loslassen. Die Mutter trägt auch einen Teil immer dabei, merke ich bei den Söhnen. Wenn die Mutter nicht freigibt und loslässt, kann der Sohn sein eigenes Ich nicht entwickeln. Wird er krank. Ob diese Krankheit dann Alkohol ausschaut, ob diese Krankheit dann Sucht ausschaut, ob diese Krankheit dann irgendwelche Zerstörungen im Dasein und Selbstzerstörungen da sein ausschaut, manche ritzen sich und manche furchtbare Dinge gibt es da. Ich bin nicht frei. Die Liebe sollte ja freigeben, oder? Die Freiheit der Kinder Gottes ermöglicht uns, ist der Ermöglichungsgrund der echten Menschlichkeit und Liebe. Das geht nur in Freiheit. Ich habe Ihnen erzählt, dass ich mich für etwas entschuldigt habe bei zwei Damen, warum ich bis heute nicht war, was ich da ausgelöst habe und wo sie der Schuld war und Grund war. Was war die Folge, dass ich mich entschuldigt habe? Ich weiß bis heute ehrlich nicht den Grund, was das auf die Palme getrieben hat. Muss es auch nicht wissen. Meine Freiheit. Verstehen Sie? Es geht bei der Entschuldigung um meine Freiheit, nicht wer Recht hat. Das ist so. Ich bin nicht gerecht, sagt Gott zu mir. Nicht wer Recht hat, ist frei. Und das Durchsetzen des Recht haben Wollens ist ein Zeichen meiner Unfreiheit. Ich habe mich entschuldigt. Da fällt mir keine Krone aus meinem Haupt, mich zu entschuldigen. Und die Folge war meine Freiheit von diesen Personen. Wenn ich diesen beiden Personen begegne, ich bin frei. Verstehen Sie? Eine ist vor kurzem gekommen, ich kann nicht mehr leben von diesen beiden. Alles geht daneben, ich kann nicht mehr leben. Ich kann nicht mehr schlafen. Ich kann nicht mehr. Sie ist nicht frei. Gebunden. Und wenn wir nur, die Gebundenheit besteht darin, wenn wir nur mit einer dünnen Schnur gebunden sind, sind wir gebunden. Es muss kein Strick sein, wo ich gefesselt bin oder Eisen. Es genügt eine dünne Schnur. Ich möchte jetzt nicht sagen, was die dünne Schnur bei dieser Frau ist, um sie zu schützen. Und das gilt natürlich auch für die Männer, nicht nur für die Frauen. Eine dünne Schnur der Gebundenheit, der Unfreiheit. Dann brauche ich so viel Zuwendung von meiner Frau und dann überfordere ich sie. Weil ich glaube, nur wenn ich eine Freundin habe, dann bin ich ein Mann. Was sind dann die Pensionisten, die nicht mehr ehelich verkehren sind, immer keine Mann und keine Frau? Freiheit. Loslassen. Loslassen auf Gott hin. Denn du hast es mir gegeben. Er ist treu, haben wir gesungen. Gott ist immer treu. Auf Gottes Treue baue ich. Nicht auf meine Treue. Er erleide ich Schiffbruch einen nach dem anderen. Ich baue auf Gottes Treue. Ich baue nicht auf meine Liebe, die so schwach ist und vielleicht egozentrisch beeinflusst und verdreht, mit vielen Forderungen verbunden und Bedingungen. Ich baue auf Gottes Liebe, dass er sie mir schenkt. Ich bin nur sein Kind. Und welche Mutter und welcher Vater wird mir nichts Gutes schenken? Oder? Also meine Eltern haben mir noch Gutes geschenkt, ich hoffe, ihre auch. Ein gutes Essen war einfach, aber ein gutes Essen. Und wie viel mehr wird der himmlische Vater euch Gutes schenken? Er schenkt. Gottes Liebe ist reines Geschenk. Seine Treue wanket nicht, du wirst mein Gedenken. Im Laufe meines Lebens habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich Gott bei mir um Kleinigkeiten kümmert. Kleinigkeiten. Ich kann mir das nicht vorstellen können. Um Kleinigkeiten kümmert er sich in meinem Leben. Ich, einer unter wie viel Milliarden? Das ist menschlich nicht vorstellbar. Das ist nur erfahrbar. Und da kann ich nur Danke sagen. Wie großzügig deine Liebe ist, deine Zuwendung. Wie du mir aus kleinsten Problemen dich meiner kleinsten Probleme annimmst. So ein Gott, der sich um mich sorgt, der ist nicht weit weg. Ja, vielleicht gibt es ein höheres Wesen, vielleicht so. Man weiß ja nicht, wir gehen heute in die Kirchen, weil es könnte dann doch was geben, Herr Pfarrer. Es könnte doch, da wäre ich schon innerlich grantig. Darf auch sein. Du wirst mein Gedenken, wirst mein Herz in deinem Licht durch die Zeit hinlenken. Das ist wichtig. Er lenkt mein Leben durch diese Zeit. In seinem Licht. Na, ich bin zufrieden mit dem, was ich in meiner 5-Watt-Birne, die brennt. Das genügt schon Gott. Nicht so genau hinschauen. Das war einer bei mir beichten. Um mit dem abzuschließen, in Medjugorje, stellen Sie sich vor, der hat keine Sünden gehabt, so was ist mir noch nie passiert in Medjugorje. Und er kommt beichten und sagt, ich bin ein Rationalist, Herr Pfarrer, ich habe keine Sünden. Und da geht es in mir schon, ich möchte es nicht näher ausführen, was ich da denke und fühle. Und in diesem einen Mal oder zweimal hat mir Gott geschenkt, seine Sünden zu sagen. Und ich begann, 1, 2, das könnte sein, 3, das könnte auch sein, 4, das könnte auch sein, 5, das könnte auch sein, immer so die Antwort. Und dann war es mir zu blöd. Jetzt gebe ich ihm die Lossprechung, dass er rauskommt, dass ich den loswerde. Ich war verärgert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der wie Jesus ohne Sünde ist. Außer Maria, kann man das nicht vorstellen. Und das auch noch behaupten. Vor einem Priester beichten behaupten. Dann habe ich gesagt, nein, den muss ich loswerden. Ich bin nicht dazu da, für ihn zu beichten. Das ist ein Missbrauch meines Priestertums. Und will ihm die Lossprechung geben. Und dann höre ich in mir, Unversöhntheit, breche die Lossprechung ab. Mit wem sind Sie unversöhnt? Ja, mit dem. Dann habe ich ihm die Lossprechung gegeben und er war draußen. Und ich war fertig. So gut kennt Gott dich und mich. So gnädig ist er, dass er dir sogar einmal einen Priester schenkt, nur dieses, ich habe keine Herzensschau, nicht, dass sie irgendwas glauben oder was denken, sondern nur in diesem einen Mal oder zweimal hat mir Gott geschenkt, alles zu sagen, was in deinem Leben noch nicht Gott ist. Aber ich habe keine Sünde. Und ich sehe nicht, dass die Beichtstühle überrannt sind. Ich weiß nicht, ist es vielleicht bekannt, dass die Beichtstühle überrannt sind? Nein. Da muss man keine Nummern ausgeben wie beim Arzt. Dort geschieht Heilung, Befreiung. Er führt mich, er lenkt mich, er weist mich. So weiß ich, und das ist aus dem Alten Testament, du hast mich in die Hand geschrieben, ewig mich zu lieben. Das ist wichtig. Steht im Alten Testament, ich habe dich in meine Hand geschrieben. Wenn Vater und Mutter dich auch vergessen könnten, ich vergesse dich nicht. Nicht. Wir sind in Gottes Hand eingeschrieben, ja sogar in sein Herz. Er kennt uns besser, als wir uns kennen, wenn wir in seine Liebe uns hineinführen lassen. Öffnen. Ich werde im zweiten Vortrag dann darauf eingehen, was uns hindert. Was uns hindert, in seine Liebe hineinzugehen. Oder noch besser gesagt, seine Liebe anzunehmen. Dankbar zu sein, dass er uns ewig liebt, in seine Hand geschrieben hat. Aber es braucht auch das Licht der Gnade, treu durch mein Leben bringe. Durch die Gnade Gottes bin ich, was ich bin. Durch seine Liebe bin ich, was ich bin. Menschlich bin ich nur dann, wenn ich Gott kenne. Wer Gott nicht kennt, und ich meine jetzt nicht um Gott wissen, sondern wer Gott nicht kennt, weiß auch nicht, wer der Mensch ist. Und wer nicht weiß, wer der Mensch ist, weiß auch nicht selber, wie er ist. Und wer nicht selber weiß, wie er ist, der kann nicht menschlich sein. Das ist das Traurige. Ich möchte nur kurz noch sagen, wie viele Ideologien in letzter Zeit Europa verwüstet haben, ohne Gott. Nationalsozialismus, Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus. Und immer mehr Irrlehren entstehen, weil wir Gott verlieren, Gott aus den Augen verlieren und unsere eigenen Früchte genießen dürfen. Die Zerstörung der Schöpfung, die Zerstörung des Lebens, die Nichtannahme des Lebens, der Mangel an Liebe, und dieser Mangel an Liebe ist auch, der mich krank macht, ich meine jetzt innerlich, der mich zerstört, der mein Herz kaputt macht. Und dieser Mangel an Liebe ist es, unter dem wir leiden. Möge der Herr uns schenken, dass wir seine Liebe annehmen, ihn als unseren Gott achten und ehren. Denn das führt uns zu Selbstachtung, zu Selbstliebe und wahrer Menschlichkeit. Amen.